Es ist wieder soweit für die richtige und wichtige Dosis Hip-Hop-Kultur für euch da draußen. Und wir sind in kompletter Runde vorhanden und können deshalb heute, glaube ich, auch liefern. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Mein Name ist Nico Baxman. Bei mir sind natürlich Emma und Bass. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt, ihr beiden. Und ich habe ja letzte Woche damit angefangen, deswegen möchte ich diese Woche es weiterführen. Emma, dein Hip-Hop-Moment der letzten zwei Wochen seit der letzten Aufnahme. Erzähl mal.
Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir aufgefallen ist, ich war wirklich nicht viel unterwegs so in, im Namen des Hip-Hop. Aber ich habe die letzten Tage sehr viel auf einer Messe gearbeitet für Veleda. Und die haben da so Goodie-Bags verteilt. Und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Und ich nehme mir da jedes Mal so ein Goodie-Bag mit. Die haben so verschiedene Sprüche drauf. Und auf der Tasche, die ich mir immer mitnehme, steht Male auf Wände drauf. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen lustig, dass Veleda da quasi so eine Graffiti-Bag hat, die sie verteilt. Und freue mich dann jedes Mal, wenn ich diese Tasche finde und nehme mir die dann mit. Ja, ich glaube, das war mein Hip-Hop-Moment, dass ich eine neue Male-auf-Wände-Tasche mitgenommen habe.
Ist doch super, wenn die Firma sagt, komm, mal die Wände voll und dann kauft ihr die Reinigungsmittel von Veleda, also die Putzlappen von Veleda.
Nein, wäre auch funny. Nee, nicht Veleda, sondern Veleda. Also diese Naturkosmetik.
Ach so, okay.
Naturkosmetik.
Wieder mal reingefallen, wieder mal in die Falle getappt. Okay.
Die Naturkosmetik nicht auf die Wände malen.
Ja.
Okay, die Naturkosmetik auf diese berühmten Wände aus Haut und Haaren.
Ja, da steht ansonsten so Bade im Mondlicht und so solche Sachen. Also es ist mehr so eine Aufforderung, um so das innere Kind wieder in sich zu entdecken.
Finde ich aber schön.
Ja, ich habe das so ein bisschen einfach auf Graffiti bezogen und freue mich dann jedes Mal über diese Tasche.
Ja, aber finde ich schön, dass du dir da auch aus dem Kram, der so weit weg davon ist, trotzdem Hip-Hop-Moment machst. Ja. Bass, bei dir wahrscheinlich einfacher, ne? Beim Containerschubsen auf dem alten 12-10er gestoßen oder...
Das wäre
was.
Man macht so einen alten China-Container auf und oder diese Container Wars. Kennst du die Serie im Fernsehen? Dann kaufst du so einen Container und da sind nur Plattenspieler drin, weil man die irgendwie ersteigert hat. Egal,
mein Hip-Hop-Moment. So eine alte Plattensammlung oder sowas.
Wieso? Keine Ahnung. Oder 100.000 Mal die gleiche alte
Dieter
Bohlen-Platte 100.000 Mal.
Ja, stell dir vor, Pete Rock muss umziehen nach Deutschland, nach Hamburg. Packt alles in den Container und verschwindet dann durch Zeitreisen. Und der Container landet genau bei dir.
Der Gedankengang, ne? Das könnte genau einer von den weirden Träumen sein, die ich dauernd habe. Also genau so eine Scheiße träume ich manchmal. Ich hatte mir, das war so eine 50-50 Chance, nach Düsseldorf zu fahren letzte Woche. Zur Ultra Magnetic MCs, weil die Vorband da eben auch Blitzmob war. Und Torch, also Torch gehört ja auch zum Blitzmob, aber so LSD und so ganz viele alte Recken aus dem Kölner Raum und Ultra Magnetic MCs, die sind ja gerade auf Deutschland-Tour oder ein paar Gigs zumindest hier in Deutschland, habe ich total verpennt, sorry, mein Fehler, hätte ich gern drüber berichtet, aber gestern habe ich ja in den sozialen Medien einen kleinen Bericht von einem Besucher des Ultra Magnetic MCs Konzerts in Berlin im Club Gretchen, also ein kleiner Bericht des Abends, und das war extrem erschreckend. So, also es war ja so ein Negativ. Also wir sind ja bei Love and Hate und das war ja so dieser Hate-Moment, dieser Hate-Hip-Hop-Moment. Ich dachte, ach du Scheiße, da ist irgendwie so alles schiefgelaufen, was so schieflaufen kann, außer dass Mark Hype im Vorprogramm da richtig gerockt hat und als Ultra Magnetic MCs kam, irgendwie Kool Keys, der Name sagt ja, immer weiß ich gerade nicht, Kool Keys, Ultra Magnetic MCs, aber Nico wird es ein Begriff sein.
Yep.
Der war gar nicht da, irgendwie kein Reisepass oder vom Zoll festgehalten oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche obskuren Ausreden. Irgendwie ein Rapper von Ultra Magnetic ist schon verstorben. Einer hat dann irgendwie die ganze Zeit auf die A Cappellas drüber gerappt oder auf die Stimme von Kool Keys und war irgendwie nur so halbherzig und ja, ging irgendwie soundmäßig in die Hose, nur der DJ hat eine Too Tough, hat irgendwie gerockt.
Klingt nicht gut.
Laut, okay, es war jetzt eine Einzelmeinung, die ich da gelesen habe, aber schon so ach du Scheiße, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich die Reise nicht auf mich genommen habe, wo ich dachte nämlich auch so, oh Scheiße, Düsseldorf verpasst, Berlin ist ja auch nicht so weit. Ja, schade eigentlich, wenn das wirklich so war, mal mit ein paar Leuten sprechen, weil ein bisschen, okay, jetzt nicht immer auf die alten Leute rumhacken, die sollen gefälligst in Rente gehen und nicht irgendwie noch mit 60 auf Tour oder mit 55, es gibt ja genug Beispiele, hatten wir immer mal wieder angerissen, vor Ewigkeiten auch bei Love and Hate, dass es auch immer noch die alten Jungs bringen oder auch mal nicht, ne? Es gibt ja auch mal sehr viel enttäuschende Momente, ob das auch ein Tilo hat uns alle mal enttäuscht, aber auch die 60-Jährigen enttäuschen uns bei irgendwelchen Shows und da war es wohl auch so in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in Düsseldorf war.
Ja, habe ich auch nicht so viel von gehört. Ist ja aber auf jeden Fall eine Gefahr, die ich in der Vergangenheit schon häufiger auch hier in Formaten auch erzählt habe, dass die Veterans, wenn sie irgendwann 40 plus 50 sind, dann noch zu delivern, wie das Gefühl, das ich hatte, als ich sie mit 20 kennengelernt habe oder noch jünger geliebt habe. Das ist eine schwierige Sache. Und ich habe da schon alle Varianten auch mitbekommen. Eine wird man demnächst wieder prüfen können, denn Überleitung des Todes für mich und das Thema, das ich mir aus eurer redaktionellen Vorarbeit mit rausgenommen habe, weil ich es so schön emotional fand an der einen Stelle. Hieroglyphics gehen auf Tour, zusammen mit The Fucking Homo Sapiens, ist ein Stück Geschichte für alle 90er-Hip-Hop-Kinder, die damit groß geworden sind, die einen nicht den Gangster, sondern so einen jazzigen, funkigen, souligen, sonnigen West Coast Sound haben wollten. Der Inbegriff 93 Till Infinity von Source of Mischief, letztes Jahr 30 Jahre geworden, einer der größten, wichtigsten Songs, die es meiner Meinung nach je im Hip-Hop gegeben hat. Also auf jeden Fall Top 10 All Time bei mir, ohne Frage. Ganz gerne oft auch als mein Lieblingssong betitelt, wie auch unser geschätzter Hip-Hop-Veteran Kool Savas aus den hiesigen Landen, der auch sich wie ein kleines Kind darauf gefreut hat in seinen Socials und in den Kommentaren auch unter dem Verkünden des Ganzen von dem Veranstalter, dass das nochmal passiert. Und jetzt wird spannend. Mai, Juni gehen die auf Tour. Es gibt so eine ganze Handvoll Termine auch in Deutschland. Köln, Hamburg, Berlin, München, Heidelberg, wie sich's gehört. Wenn du eine klassische Hip-Hop-Kombo bist, dann sind das die 5 Städte, in denen du sein musst. Und im Hamburg unter anderem im Docks. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin nicht mehr so viel auf Konzerten. Mein Hip-Hop-Moment war gerade, dass ich hier bei Tom Hengst auf dem Konzert in Hamburg war. Wir haben eine kleine Reportage gedreht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ansonsten fixt mich das alles nicht mehr so an, weil ich das alles schon gesehen habe. Und viele Teile von denen habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe das Gefühl, diese Kombo in der Halle kann dir eine Energie geben, die auch funktioniert, auch wenn die alle 50 Jahre alt sind. Und deswegen freue ich mich auch ein bisschen drauf.
Europa-Debüt sozusagen, also in der Formierung, wie sie kommen, irgendwie waren sie noch nie da. Auch spannend. Ja, man kann immer sagen, ach doch, die schaffen es doch, das wäre jetzt auch blöd gesagt, ey, das wird bestimmt geil, weiß man nicht. Einfach hingehen, checken, man kann sich freuen, entweder hat man sich am Ende gefreut, geht nach Hause und freut sich, oder man ärgert sich oder was auch immer. 6.6., ja, Hamburg Docks, im Docks, cooler Laden, über 1000 Leute passen da rein. Bin auch gespannt.
Na, immer irgendwelche Emotionen bei dem ganzen Thema? Nee, ne?
Also eher weniger, aber was ich tatsächlich krass fand, ist dieses Heidelberg-Ding. Also ich habe ansonsten, ich gehe ja viel auf Konzerte und verfolge auch oft irgendwie so Tour-Ankündigungen und ich sehe da selten bis nie, dass irgendjemand bei einer Tour in Heidelberg spielt. Also stimmt. Meistens sind dann halt in Heidelberg so Events, die dann halt wirklich so aus der Szene heraus organisiert werden. Aber ich habe noch nie bei jemandem Heidelberg auf den Tourdaten
also
gesehen, vor allem in der Größe.
Also die Halle 02 ist ganz cool. Da passen, wenn man es richtig macht, ich weiß gar nicht, ob man die eine Wand sogar noch wegnehmen kann, also weit nach hinten eröffnen kann, 5, 6, vielleicht sogar 700 Leute rein. Also wenn da die 360-Grad-Partys waren, dann wären in dem Hauptsaal mit der großen Bühne, wenn das so Merch-Stand hinten weg und noch einen Meter verschieben irgendwie, dann kommen da bestimmt 500, 600 Leute rein. Ist natürlich jetzt nicht so wie das Docks, wo dann noch ein bisschen mehr reinpassen. Die anderen Locations kenne ich nicht, die Venues. Aber Heidelberg finde ich dann wenn man sagt, wo findet man eine Halle oder was traut man da irgendwie der Region zu oder was auch immer, mit welchem Veranstalter man das macht. Wir reden dann Heidelberg, da reden wir dann ja auch von Mannheim, von Frankfurt, vielleicht sogar von Stuttgart. So, ne? Also wo die Leute aus allen Ecken vielleicht kommen können, um dann nach Heidelberg zu kommen, in die Halle 02. Also so schlecht finde ich das gar nicht, dass das stattfindet. Auch wenn es vielleicht in München oder Mannheim, München sag ich schon, Frankfurt oder Mannheim vielleicht auch eine coole Location gibt, gute Venues, aber die muss man dann ja auch erstmal für den Tag, für die Tourplanung kriegen. Aber so schlecht finde ich das gar nicht.
Geht auch gar nicht.
Ich finde es auch gar nicht schlecht. Also ich finde es einfach nur sehr überraschend. So. Also ich finde es voll schön. Aber mich hat es einfach nur überrascht, dass da Heidelberg mit draufsteht. Und klar, dann im zweiten Gedankengang war ich dann so, ja, es ergibt ja auch total Sinn. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich einfach eher so positiv überraschend.
Ja,
und hoffe natürlich, dass sie es auch voll bekommen dann auch. Also, dass da auch Leute kommen, weil, weiß nicht, ob da so die alte Generation, die man da vielleicht mit diesem Tourstop abholen will, ob die noch so auf Konzerte gehen,
ja,
wie
doch,
Nico
also
zum Beispiel.
Hieroglyphics irgendwie.
Ich bin eine alte andere Nummer, was das Ganze angeht, glaube ich. Bisschen überdrüssig der Konsummasse. Und selbst hier triggert mich so ein kleines bisschen da dieses Highlight-Gefühl schon da dran. Und dann ist aber Heidelberg, schön basic, ich baue dir jetzt einfach eine Überleitung schon mal, die du mit annehmen kannst, denn ja natürlich auch, und das ist vielleicht das Spannende daran, generationsseitig, ja natürlich in der heutigen Generation eigentlich kein relevanter Standort, Hip-Hop kulturell in diesem Land aber halt unheimlich wichtiger, deswegen passiert da ja auch gerade was die Manifestierung von Hip-Hop-Kultur angeht in Deutschland, wahnsinnig viel. Und das ist das Thema, was Base gleich hat. Und deshalb ist es nur logisch, dass Mucke für die Generation dann, also ich finde es geil, konsequent, bin aber genauso überrascht wie du immer, dass es dann in Heidelberg stattfindet. Aber da geht ja noch mehr Base, ne?
In Heidelberg meinst du?
Ja,
in Heidelberg geht ja schon immer ordentlich viel. Aber leider hat wie in jeder Stadt, ob klein oder groß, ob es nun Heidelberg ist oder Hannover oder Hamburg oder München oder kleinere Städte, Mannheim, führt haben sogar die etwas kleinere Städte ein bisschen mehr die Nase vorn vielleicht. Aber auf jeden Fall müssen wir uns nichts vormachen. Haben wir so ein Clubsterben so in Deutschland. Und schon auch, vielleicht nicht die Läden machen zu, aber vielleicht die Art und Weise, welche Musik denn dort stattfindet, dass es so typische Hip-Hop- oder Rap-Clubs gibt oder Veranstalter, die in renommierten Clubs, ob klein oder groß, dann da die Hip-Hop- oder Rap-Veranstaltung macht. Haben wir auch schon mal so ein bisschen angerissen. Das ist auch für diese etwas modernere Rap, wenn man in so Richtung Modus Mio schielt, was wir selten tun auf unserer Nebenstrecke, dass ja gar nicht so clubtauglich ist, vielleicht wie man es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren so ein bisschen den Trend hatte. Aber zurück nach Heidelberg, denn dort wurde im Ex-Karlstor-Bahnhof, das ist im Club K sozusagen, das war so eine Venue, die sehr beliebt war bei vielen Heidelbergern, Party People, der hat dicht gemacht und die Räumlichkeiten wurden von der Hip-Hop e.V. in Heidelberg, also eine frisch gegründete Hip-Hop e.V. oder ein Hip-Hop-Verein in Heidelberg übernommen von der Stadt. Also das ganze Gebäude gehört der Stadt Heidelberg und man hat da einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung, bis man wirklich weiß, was da mit diesen, ja, mit den Räumlichkeiten oder mit dem Gebäude an sich passiert. Hat man da einen Verein gegründet und eine Homebase gefunden. Ganz cool. Also es ist wirklich so clubmäßig. Und es sind 3-4 Leute. Da gibt es einen schönen Bericht von der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg. Können wir gleich den Namen. Nina Schandorf zum Beispiel ist eine von den Mitstreitern des Hip-Hop-Vereins, die den richtigen Verein gegründet haben, um in Heidelberg auch wieder ein bisschen mehr den Hip-Hop voranzutreiben. Nicht nur Clubs, also Club K war ja Musikclub, tatsächlich in dem Artikel steht so ein bisschen drin, dass natürlich die Stadtverwaltung auch so ein bisschen gesagt hat, das und das könnt nicht irgendwie machen, was ihr wollt. Schon so ein Konzept und da muss auch was für die Jugend passieren und das werden wohl auch Clubveranstaltungen, Musikveranstaltungen, aber Schwerpunkt, weil es gibt auch genug Leute in Heidelberg, die sich bekundet haben, dass sie da Bock drauf haben zu helfen und dem Hip-Hop e.V. zu unterstützen mit Workshops, so ganz klassisch Hip-Hop e.V., wie man es vielleicht von der Hip-Hop Academy kennt, Graffiti-Workshops, Clubs abends, wenn der Laden das sowieso schon anbietet, perfekt eigentlich. Bin guter Dinge, dass die da was ganz Cooles auf die Beine stellen.
Na, immer
ist auch ganz frisch,
also Reiseort, ne?
Ist auch ganz frisch, ne? Wir reden jetzt nicht von irgendeinem Instagram-Treibgut oder so, ne? Am 15. März hatten die da so ihre Release-Party, also ihre Eröffnungsparty des Ladens. Und ja, ich bin. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht auch mal eine Reise nach Heidelberg wert oder ein Abstecher, wenn man in der Ecke ist, was da so passiert.
Na komm, immer hin da.
Ja, ich finde das, also freue mich immer voll über solche Nachrichten. Also ich glaube, dass so Vereinsstrukturen oder gerade wenn man dann eben einfach so einen Ort hat, wo man Workshops anbieten kann und Veranstaltungen anbieten kann, dass das eigentlich ganz gut ist. Es ist natürlich dann auch immer die Frage, ne, wie wird sowas angenommen? Also ich kenne das noch so ein bisschen aus meiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd so. Da hatten wir auch öfters so Graffiti-Workshops oder so. Und manchmal wurden die gut angenommen von den Kids, manchmal eher nicht so gut. Es kam immer so ein bisschen drauf an. Aber ja, grundsätzlich voll gut, so ein Angebot zu haben und dass man da auch einfach was dagegen macht, dass so ein bisschen Kultur ausstirbt in vielleicht auch solchen Städten, die jetzt nicht, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, so die aktuelle Hip-Hop-Hauptstadt sind, sondern da ist ja Heidelberg wirklich bisschen ab vom Schuss. Aber grundsätzlich voll cool, dass sie sowas machen. Und ich hoffe, dass das gut angenommen wird.
Man erwischt sich ja auch immer selber, dass man sagt, oh scheiße, hier geht nichts mehr und das und die machen ja gar nichts mehr. Warum passiert da nichts? Wenn es nur so ein Podcast ist, oh, früher habe ich den Podcast gern gehört, die machen ja gar nichts mehr. Oder der Club hat zu, wo sind die geilen DJs hin? Alle sind sie am Jammern, aber keiner macht. Und das finde ich so geil an den Leuten. Also Hut ab immer wieder, dass da Leute sich denn dafür einsetzen. Auch jetzt, egal ob das jetzt ein Clubbetreiber ist oder ob das Leute beim Podcast sind, wo auch immer, da wird stundenlang, tagelang, wochenlang, wird so viel Zeit und Geld investiert auf eigene Kappe und man weiß gar nicht, ob da irgendwie was zurückkommt. Einfach nur aus Liebe zur Kultur und da kann man einfach nur sagen, Hut ab, egal wie gut das angenommen wird, ob die da schwarze Zahlen irgendwann schreiben. Einfach nur der Move, dass die nicht nur jammern, sondern tun. So, ne? Das ist schon alleine ganz viel Hip-Hop in der Hinsicht, schon mit dem Gedanken.
Voll, auf jeden Fall.
Es ist ja auch am Ende des Tages und total wichtig hier für uns und auch, glaube ich, für jeden da draußen, dass mit solchen Aktivitäten Kultur und Geschichte nicht verloren geht und dann auch die Werte, die damit einhergehen und dem, was auch die Orte. Und deswegen ist Heidelberg, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und schöner Ort, um genau sowas zu machen. Und für Emma aber gar nicht relevant auf einer Tour, als Tourstop, wir hier dafür sorgen wollen, dass das alles ein bisschen stattfindet. Ein ganz anderes Thema, und Emma, das ist ein bisschen bei dir dabei, ist ja, dass auf der anderen Seite Vinylliebe, die ja auch quasi in Hip-Hop ihre große, eine große Basis hat, so formulieren wir es mal, ja, Trend denn je ist. Aber wahrscheinlich aus einem schmerzhafteren Blickwinkel, als es Onkel Bass lieb wäre. Denn die meisten Platten bleiben ungeöffnet und hängen vielleicht an der Wand, so wie bei mir.
Stimmt, ja, du bist Teil des Problems, Nico. nein, aber es stimmt ja nicht, du besitzt ja einen Plattenspieler. Es gab nämlich eine Studie, die gezeigt hat, dass nur 50% der VinylkäuferInnen in den USA tatsächlich einen Plattenspieler besitzen. Das heißt, die Hälfte von den Leuten, die Platten kaufen, werden die niemals hören, sondern ja, hängen die sich irgendwo hin, stellen die sich irgendwo hin. Oder machen, keine Ahnung, es gab mal so einen Trend, wo aus Platten im Ofen so Schüsseln gemacht wurden. Ich hoffe,
das finde ich ja irgendwie schon wieder ganz cool. Also ich hatte so eine Obstschale.
Wirklich?
Ja, ich glaube, die ist mir kaputt gegangen, aber ich habe jahrelang, habe ich überhaupt nichts gegen, so eine alte Dieter-Bohlen-Scheibe oder so eine Rock Me Disco aus den 70ern. Das sind ja meistens, wenn man, ich habe ein, zwei Mal so eine Läden, wo die verkauft werden, besucht, weil ich da auch versucht habe, meine aus alten Plattenspielern gebauten Lampen, da werden wir auch wieder, oh, was machst du da, du baust die Plattenspieler auseinander und baust Lampen draus, aus einem Upcycling-Ding, und diese Obstschalen aus Vinyl ist ja auch so eine Art Upcycling, bevor die Platten verrotten, kann man auch was anderes draus machen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also keinen Plattenspieler zu besitzen und Vinyl kaufen, finde ich schon schräg. In dem Bericht steht ja auch da, dass es so ein bisschen wie dieser Begriff Superfans genannt. So, ne? Dass man sagt, Superfans sind einfach nur ja, Musikfans, die so eine komplettistische Einstellung haben. Einfach alles von diesem Künstler an Merch oder alles, was man gibt. Nicht nur die Musik, die man ja vielleicht, ist das auch so, weil man Musik vielleicht von, wenn wir mal nicht von Rap reden, gar nicht mehr physisch kaufen kann. Und dann kommt doch ein Vinyl. Aber eigentlich ist es nur so Spotify-Hype. Die Musik ins, ja, über Jahre. Es kommt der Pullover und die Brille und die Socken. Also ist dann traurig, ne? Also, dass das Vinyl, das ja. physisches Produkt zum Hören, dann nur noch endet als Sonnenbrille mit Logo des Künstlers drauf, Socken, keine Ahnung, Anhänger. Also, es wird so abgewertet zu so einem komischen Merch-Produkt. Und das finde ich echt schräg. Also, ich kenne keinen, der keinen Plattenspieler hat. Ich kenne nur ein paar Leute, die vielleicht wenig Platten hören und Plattenspieler haben. Ich finde es echt schade. So. Das wird so, das physische Medium wird so echt abgewertet in meinen Augen. Für Sammler vielleicht nicht und für diese Superfans ist es ein anderer Point of View, aber schon schräg.
Also ja, wenn die Vinyl, also ich glaube, ich habe da ein paar verschiedene Punkte dazu. Also zum einen muss ich, also ich habe einen Plattenspieler, aber ich muss auch sagen, über das letzte Jahr, dadurch, dass ich sehr, sehr viel unterwegs war und relativ selten zu Hause bin, oder wenn ich auch einfach gar nicht die Zeit habe, mich wirklich hinzusetzen und eine Platte aufzulegen, dass es mir auch oft passiert in letzter Zeit, dass ich Platten kaufe. Und also ich habe hier bestimmt so 5 Platten stehen, die ich noch nicht angehört habe hier auf meinem Plattenspieler. Aber ich kaufe trotzdem gerne Platten einfach, weil gerade von Zeiten, also zu Zeiten von Spotify, ist es halt schwieriger, KünstlerInnen zu supporten. Gerade wenn dann die Personen auch keine Tours spielen. Und ja, wir wissen ja alle, Spotify bezahlt scheiße. Dann finde ich, ist es trotzdem auch einfach ein Ding, wie man Leute supporten kann. Dass man halt sagt so, okay, ich kaufe eine Schallplatte, auch wenn ich jetzt keinen Plattenspieler habe, einfach weil ich das Artwork nice finde. Ich finde es schön, wie es hier in meinem Regal steht. Und klar, es ist dann so ein bisschen auch ein Merch-Produkt. Aber ich finde, das muss jetzt nicht unbedingt negativ sein, weil wie gesagt, man unterstützt ja dann dadurch den Artist und das ist grundsätzlich ja was total Gutes. So, deswegen würde ich das jetzt da gar nicht so abwerten, weil, ja, wie gesagt, man supportet halt die Artists und es ist besser, als wenn du, keine Ahnung, das Album in eine Playlist von dir packst. So, dann kommt am Ende halt gar nichts bei rum.
Ja, gut, dass wir hier bei Love and Hate sind. Nico, halt dich zurück. Nein, keine Ahnung.
Ja, ich warte, leg los.
Nein, jetzt gar nicht so viel Hate. Aber mein Point of View wäre dann, wie kann ich den Künstler unterstützen, obwohl ich das Vinyl gar nicht brauche. Dann gehe ich in eine Richtung, denk so an eine Vinyl Limited Edition, also das Wort mag ich sowieso nicht, aber an eine Kleinauflage. Wir reden von einer Kleinauflage Vinyl, wo man sagt, mit diesen vielleicht auch irgendwie hier in Deutschland macht man irgendwie zwischen 100 und 300 Vinyl, wo man versucht, 250 bis 300 Vinyl, wenn man von 300er Auflage spricht, an jemanden zu übergeben. Also es kauft jemand mein Vinyl, weil ich weiß, das ist ein Typ, der hat Bock, meine Musik auf Schallplatte zu hören. Und wenn ich sage, ich möchte aber diesen Künstler einfach nur unterstützen, dann geht auf Bandcamp und kauft digital das Vinyl. Da kann man nämlich bei Bandcamp aussuchen, wie viel Euro man diesem Künstler für seine Kunst geben möchte. Da kann man nicht nur, wenn da steht, das Album kostet nicht 10 Dollar oder 10 Euro, da steht nämlich ab 10 Euro, ab mindestens 10 Euro, da könnt ihr auch 100 Euro bezahlen. Und dann hoffe ich mal, dass das Vinyl da landet, wo es hingehört, geöffnet auf dem Schallplattenspieler. Ja, und diese Sammel, also ich bin dann echter, es geht dann ja auch schon so los bei so Daupe Records, wenn irgendwie die ja so die könnten hunderte oder tausende von Vinyls verkaufen, haben ja so ein Business-Move, dass sie nur eine richtig kleine Vinylauflage oftmals haben und dann ist das irgendwie innerhalb von 6 Stunden ausverkauft, wenn das released wird. Und dann machen die anderen, die gerne Vinyl hätten, eine Nase lang. Und wenn die anderen wenn die 100 Vinyls oder 200, 300 Vinyls weg sind und man weiß irgendwie, 150 landen nur an der Wand oder irgendwie versteckt irgendwo. Ich finde es traurig dann einfach für mich persönlich.
Aber ich finde, dann ist eher die Person in der Schuld, die so auf künstliche Verknappung setzt und nur so eine 50er oder 100er Auflage macht, obwohl man genau weiß, dass die halt eigentlich gut weggeht, so, weil man da dann natürlich den Preis höher ansetzen kann, weil man halt weiß, okay, diese 100 Stück werden safe weggehen, so, dann mach doch lieber ein bisschen billiger und dafür halt mehr Platten, sodass safe alle eine Platte bekommen können.
Das Beste wäre ja, man geht...
Lass sie doch erstmal zu Ende reden.
Ich war noch nicht fertig. Und dieses Bandcamp-Thema ist ja grundsätzlich, also ich bin Fan von Bandcamp, benutze es auch schon seit recht vielen Jahren, aber es hat halt nicht jeder Artist Bandcamp. So, also bringt halt nichts, wenn du das da nicht machen kannst. Und klar, du kannst auch bei Spotify, gibt es ja auch inzwischen diese Spendenfunktion, wo du quasi einfach was PayPalen kannst. Trotzdem ist es natürlich schöner, wenn ich einen Artist supporten möchte, wenn ich dann trotzdem auch was zurückbekomme. So funktioniert, glaube ich, auch einfach so ein bisschen unsere Gesellschaft. So, ja, hey, guck mal, ich supporte dich. Aber irgendwie möchte ich dafür auch irgendwas haben. Weißt du, es fühlt sich halt schon so ein bisschen so, klar kann ich jetzt per PayPal oder so irgendwas oder digital mir was kaufen und dann ein bisschen mehr Geld da lassen, aber viel schöner finde ich es ja, wenn ich tatsächlich physisch was in der Hand habe, um zu sehen, so okay, ich bin eben Fan und ich supporte diesen Künstler und diesen
Act. Dann nimm das Shirt und die Sticker.
Ja, aber wieso? Also ich verstehe ehrlicherweise dein Problem damit gar nicht so genau, weil der einzige Unterschied ist ja der, dass ich es auspacke und auf einen Plattenspieler lege. Der erste wichtige Punkt dabei ist ja der dir auch immer so wichtig ist, das ist der Support. Und es ist ja nun mal,
aber trotzdem
auch die
bei
lass mich
bei
jetzt
bei
auch mal ganz Musiken. Kurz das zu Ende bringen. Und das ist ja nun mal der einzige und wichtige Punkt, den Künstler, gerade Independent-Künstler, denn das ist ja das andere, was bei dir immer auch ein sehr großes Thema ist, wo sie überhaupt dann in der Lage wären, einen Recoupen hinzubekommen. Klar ist Bandcamp eine theoretische Theorie, aber das ist ein sehr kleines, nischiges Idealbild aus dem Künstler, ist nur bei Bandcamp, macht das nur aus Lust und Liebe und haut dann eine Vinyl raus, die auch noch auf den Plattenspieler gestellt wird.
Also
ich finde es aber fair, wenn derjenige, der sie kauft, halt den Support im Vordergrund stehlt und nicht, dass er auch noch ist mit einer Nadel zu kratzen.
Also ich würde mal behaupten, wenn du irgendwie am Verkaufsstand auf einem Konzert von einem Kleinkünstler, keine Ahnung wer zuletzt, wo war ich zuletzt, wo es Vinyl nach der Show zu kaufen gab, Hebebühne in Altona in Hamburg, A zu DMSK letzten Herbst. Ich würde mal behaupten, wenn man da in Gespräch kommt und geil und voll cool, dass ich hier bei dir direkt das Vinyl kaufen kann, cool und gebe ich gerne. Ich weiß, dass hier ist 100% Kohle dann auch bei dir landet irgendwie und oh ja, geil und wieder und endlich. Ich freue mich so sehr und dann kommt der Künstler, der mit Herzblut irgendwie, weil es ist ja auch ein kleiner Aufwand, weil ich mache selber im Vinyl ja, auch immer wieder eine Hürde, so, weil es auch die Herstellung immer Geld kostet. Und dann kommt das Geld, wird das wieder eingespielt. Ist immer auch froh, wenn da irgendwie alles verkauft wird, das Geld ist wieder drin, aber ich als selbst Vinylmacher verkauf und wenn ich in so ein Gespräch lande und sagt, ey geil, ich freue mich immer wieder, dass das Vinyl so schnell weggeht, weil da draußen so viele Vinylfans und Schallplatte liegt mir sehr am Herzen und du dann sagst, ja, ich werde die Schallplatte aber niemals abspielen. Ich weiß nicht, was der Künstler dann halten soll, von der Person halten soll, aber es ist meine persönliche Sichtweise.
Ja, also ja, klar, deine persönliche Sichtweise. Ich frage mich nur, wo ist das Problem?
Also ich als Künstler hätte, wenn ich derjenige wäre und mir sagt, kommt einer, ich bin dann irgendwie auf der Bühne gewesen, habe eine Show gespielt, als DJ oder was auch immer, als Soul Brother, irgendwie haben irgendwo, und dann kauft mir einer irgendwo ein Vinyl ab und sagt, ja, danke für das Vinyl und damit will ich euch supporten, aber das wird auf ewig zubleiben und ich sammle die Dinger ja nur. Ich würde mich freuen, dass sie es supporten, aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn er sie vor meinen Augen öffnet oder mit rumscratcht oder sie auflegt und genießt, wie das da knistert auf der Platte. Würde ich ganz schlecht mit umgehen.
Ich glaube, ich finde das trotzdem so, dieser Support-Aspekt so mit der wichtigste. Also mir ist zum Beispiel gerade auch eingefallen, ich habe auch schon Shirts gekauft, die ich super selten anziehe, weil die Shirts einfach nicht geil Designs und so und einfach nicht gut aussehen.
Okay, jetzt
aber ich war so, hey, okay, ich habe die Schallplatte schon, ich möchte diesen Artist unterstützen, so, ey, fuck it, ich kaufe dieses Tour-Shirt für 25 Euro, obwohl es wirklich katastrophal aussieht, so, ich werde das zum Schlafen anziehen. That's it. So, ich habe wirklich so ein paar Merch-Sachen, die ich ausschließlich zu Hause trage. Aber trotzdem war es mir wichtig, diesen Artist zu supporten. Und dann muss ich ja jetzt auch nicht hingehen und sagen so, hey, also ich hätte gerne einmal das Tour-Shirt in XL, aber ja, ist auch eigentlich egal, ich ziehe das eh nur zu Hause an. Also ich sage das der Person dann ja nicht. Es muss, also muss man ja jetzt niemanden auf die Nase binden. Aber trotzdem ist es halt einfach eine schöne Art von Support. Und klar, wäre es mehr Support, das Shirt auch noch zu tragen. Aber ja, so.
Ja, irgendwie, also für mich fühlt es wie so ein falscher Support an. Stell dir vor, das wäre so einer, der hat ein bisschen zu viel Geld in der Tasche und sagt so, oh, letztes Konzert hier heute in Hamburg, morgen fliegt ihr zurück in die USA, du hast hier noch 30 T-Shirts, die musst du alle wieder mitschleppen. Ach, pass auf, ich will dich gern supporten, ich kaufe dir alle T-Shirts ab. Das
ja, ist doch
für
geil.
Naja, weiß ich nicht. Ja, irgendwie auf einer Seite ist das geil, auf der anderen Seite, das wären jetzt aber 29 Leute, die jetzt irgendwie mein T-Shirt nicht representen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber du representest doch die Platte, wenn du sie kaufst und an die Wand hängst und Leute sehen, ja, okay, krass, du hast ja die Platte von Soul Brother da hängen. Boah, krass, geil. Was
wenn
ist
man
denn
das sieht. Wenn man das,
ja,
das geht doch
ja
um was. Das geht doch gar nicht, dass ich jemandem zeigen muss, dass ich eine Platte von XY habe. Das ist so ein, wie so ein,
ja, es
ein anderes Gefühl.
Es
ist ein anderes Gefühl von Fan sein. So bin ich. So,
ja.
Egal.
Aber es ist doch auch voll okay, Fan zu sein. Also es ist doch, das ist doch voll gut, ein Fan zu sein. So Artists freuen sich doch darüber, wenn Leute Fans sind. Das ist ja mit.
Ja, aber ich mache Vinyl, also ich persönlich mache Vinyl, freue mich nochmal doppelt. Umso mehr, wenn ich weiß, ich mache ja Vinyl, damit es gehört wird, nicht? Oder damit es gekauft, also der Support, klar, das ist erstmal die erste Stufe. Danach kommt die Stufe, höre ich es auch oder sammle ich das nur oder sowas. So mache ich so ein, okay, das ist dann, du bist 100% Supporter, danke, aber nur 50% Fan von meinem Vinyl. Also, wenn überhaupt 50%. Support 100%, vielleicht sogar Vinyl-Fan 1%, weil es ja gar nicht gehört wird, so.
Heißt also mit anderen Worten,
würde mich traurig, also würde mich einfach traurig machen.
Liebe Leute da draußen, wenn ihr das Bass Soul Brother Releases kauft und sie nicht auf Vinyl abspielen könnt,
dann schickt sie zurück.
Kauft
sie
nicht
zurück.
Kriegt das Geld wieder.
Kauft sie nicht. Schade eigentlich. Tragischer Punkt, der mich ein kleines bisschen traurig jetzt zurücklässt hier an dieser Stelle, dass wir davon.
Nico schickt mir jetzt seine ganzen Soul Brothers. Nico, du schickst mir jetzt nächste Woche die ganzen Soul Brothers Scheiben zurück.
Ja, ich habe jetzt zum Glück noch einen Plattenspieler.
Nee, darum geht's ja gar nicht. Also wir sind ja schon so
aber
weit, dass das ja auch Leute machen, die vielleicht keine Plattenspieler haben. Aber ja, umso erschreckender. Also wenn du gar keinen Plattenspieler hast und das dann wirklich nur Support ist. Und,
ja, das ist ja schrecklicher Support an der Stelle. Der wird mich schon mal die Meinung der Leute da draußen dazu interessieren, ob das jetzt wirklich so ein grottenmiserabler Support ist, den wir hier darstellen, wenn wir an der Stelle nicht die Platte auch abspielen, wenn wir sie kaufen. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten.
Das ist genauso schlimm wie irgendwie Sneaker kaufen, die nicht tragen. Aber das ist auch meine Meinung.
Emma, ne? Mach nicht so einen Scheiß. Ich könnte jetzt in alle Richtungen beschissene Überleitung machen. Ich habe aber ein Jobangebot für dich, Emma. Ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht. Du hast gesagt, du musst auf Messen arbeiten. Die Stelle der Bundestrainerin für B-Girls ist frei. Könntest du dir vorstellen, das zu machen? Ich kann dir so ein kleines bisschen das Aufgabengebiet erklären.
Mhm,
ne, der Deutsche Tanzsportverband e.V. sucht so, ne, auf Honorarbasis. Also muss ich nicht fest anbinden, das ist schon mal ganz gut. Ne?
Super.
Ja, sehr gut. Es geht um Planung, Durchführung, Koordination von Bundeskadermaßnahmen. Inklusive Vor- und Nachbereitung natürlich. Planung, Organisation, Begleitung der Kaderathletinnen auf nationalen und internationalen Wettbewerben. Könnte sein, dein erstes Mal Südkorea. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Wenn da die nächste Ausscheidung ist. Ganzjährige Betreuung der Kaderathletinnen und Erstellung von individualisierten Trainingsplänen. Ab jetzt könnte es eng werden. Ich weiß nicht, wie groß dein Skill-Level im Breakdance ist, aber das müssen wir gleich nochmal rausfinden im Breaking. Kontinuierliche Beobachtung, Bewertung der Leistungsentwicklung, Unterstützung der DTV-Geschäftsstelle im Lehrwesen. Oh, da gegen Bürokratie, Emma, das weiß ich jetzt schon, das wird nichts. Erarbeitung von Konzepten für die zukünftige Entwicklung. Teilnahme an relevanten DOSB-Konferenzen.
Mhm. Mhm.
Und diesmal nicht auf Messeseite, sondern auf Gastseite. Erarbeitung im Rahmentrainingsplan, Zusammensetzung und DTV-Trainerteam. Breaking. Und gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit Erfahrungen im Breaking als aktive Athletin. Okay, da sind wir alle drei raus, ne? Obwohl Base, glaube ich, noch am meisten. Und als Trainerin. Der Besitz eines Trainerscheins, DUSB oder gleichwertiger Kenntnisse und Qualifikationen sowie Kenntnisse im organisierten Sport und dessen ehrenamtlichen Strukturen sind von Vorteil. Neben der Bereitschaft, sich aktiv am Aufbau und Weiterentwicklung der Abteilung Breaking zu betätigen, werden gute, konzeptionelle und pädagogische Fähigkeiten vorausgesetzt. Das Aufgabengebiet setzt Flexibilität, Belastbarkeit, hohe Einsatzbereitschaft, auch am Wochenende Reisebereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit voraus. Englisch in Wort und Schrift sowie erfahrener Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen sind von Vorteil. Emma,
ich muss sagen,
8 von 10 hättest du, ne?
Ja, also ich kann Englisch.
Hello.
Ich reise gerne, aber allerdings auch ungern nach Südkorea oder so, da meine Flugangst ein bisschen grätschen würde. Ich kann anbieten Betreuung der Athletinnen. So, ich kann gut kochen. Ich könnte mich vielleicht anbieten als Teamköchin oder so.
Ja, jetzt degradierst du dich quasi selber zum Maskottchen. Das ist ein bisschen.
Nein,
müssen wir dich rausholen.
Ich könnte Teamköchin werden, aber ich glaube, ehrlich gesagt, Trainerin, da fehlt mir jegliche Erfahrung im Breaking. Also ich muss sagen, ich habe in der 6. Klasse mal so ein bei so einer Tanzschule so Hip-Hop in Anführungszeichen gemacht, weil ich auch so war, ich dachte halt, es ist irgendwie so Breaking und dann, aber kennt ihr diese Hip-Hop-Tanzkurse, die absolut gar nichts mit Hip-Hop zu tun haben?
Ja, ja.
Wisst ihr, was ich meine? Die so irgendwie so halt auf so Pop und gut, dann tanzt man halt vielleicht mal auf Candy Shop oder sowas. I don't know.
Wir driften ganz gefährlich ab.
Sorry.
Aus dem Rabbit Hole müssen wir dich wieder rausholen. Eine halbwegs konstruktive Konstruktion dahinter zu geben, ist ja schon, hier wird offensichtlich vom Tanzsportverband versucht, das Team zu erweitern. Was wiederum bedeutet, man nimmt den ganzen Bums ein kleines bisschen ernster, obwohl es ja offiziell 28 nicht mehr bei Olympia ist. Das heißt, es riecht alles nach einer Nicht-Eintagsfliege nur für Olympia 24, sondern nach Strukturen, die aufgebaut werden sollen. Jetzt wäre es natürlich trotzdem mal spannend zu sprechen. Und Bundestrainer Malakit ist ja noch dabei. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Situation, in der auf der einen Seite versucht wird, deutsche TänzerInnen nach Olympia zu bringen. Auf der anderen Seite der DTV hier ja schon versucht, Strukturen zu erweitern. Und ich glaube, da müssen wir uns mal eine Stimme einholen von ihm und versuchen, dass er vielleicht irgendjemand, der verantwortlich dafür sprechen kann oder uns mal ein Feedback geben kann, wir vielleicht hier mal reinholen, vielleicht bringen wir auch einen Stammtisch, eins von beiden, mal gucken, so, wo wir noch mal ein bisschen mehr davon hören. Aber Base, um auch mal dich noch mal abzuholen, du als alte Hip-Hop-Seele, tut dir das weh, sowas vom Deutschen Tanzsportverband e.V. zu lesen?
Ich finde es total schräg. Also meine Gedankengänge zu B-Boying und dem, was der Deutsche Tanzsportverband irgendwie versucht, dazu mit in sein Repertoire zu holen, erschließt sich nicht. Also irgendwie die Synapsen verkleben bei mir, als sich zu verbinden. Das ist voll schräg, wenn ich das so, wie ich so lese. Also wenn man mit meinem gefährlichen Halbwissen, ich verfolge das ja auch nur so als Gast, nenne ich das mal, oder wenn ich jetzt auf Instagram oder irgendwelche, ich war lange nicht mehr auf einer wirklichen B-Boy-Veranstaltung und habe wenig mit Leuten gesprochen, du vielleicht mehr, Nico, aber wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen einfach mal so denke, zu wissen, wie so über die Jahrzehnte ja Strukturen, organisatorische Strukturen und allgemein so entstanden sind, auch wenn das sehr strukturiert ist auf seine eigene Art und Weise, und das hatten wir beim letzten Mal mit dem Thema Think Breaking, mit dem Buch von Storm, dass es nur eine ganz eigene Dynamik ist, das Ganze. Und dann so eine Vereinsstrukturen, das hat ja auch alles, der Background muss auch stimmen, dass eigentlich diese Anforderungen passen. Und da die richtige Person, auch wenn es jetzt, das jetzt für die B-Girls, für die B-Boys, gibt es ja einen Bundestrainer, das würde mich tatsächlich auch mal, wie du schon sagst, müssen wir mal einen einladen. Das würde mich schon so interessieren, wie so diese ja, diese Philosophie beim B-Boying, wie das so in diese gesellschaftliche EV-Strukturen immer so reinpasst oder wie sehr man sich da committet, wie sehr man da eine Quersumme findet, weiß ich nicht. Bin irgendwie gespannt. Also geht mir am Arsch vorbei tatsächlich, wenn der Deutsche Tanzsportverband sein Repertoire auf B-Boying erweitert. Dafür gibt es genug eigene Strukturen und das hat seit 48 Jahren funktioniert das gut. So what? Also wenn das mit dem DTV nicht klappt.
Ja, wahrscheinlich fehlen die offiziellen Strukturen, die ja auch so der Grund dafür sind, warum Breaking unter dem DTV angesiedelt ist. Und dann wäre ja eigentlich der was wichtigere Schritt, dass es den DBV oder DBDV gibt. Breakdance, Breaking, Verband. Irgendwas
so eine,
in dieser Form.
So eine Bundesliga, so eine B-Boying-Bundesliga, so BBBL.
Nein,
oder so.
Nein, erstmal die Struktur, die Verbandsstruktur. Denn wir belegen uns nochmal, wir befinden uns in Deutschland. Deutschland lebt von Verbandsstrukturen. Ja, Deutschland klar. Lebt davon, dass solche Dinge hier organisiert sein müssen. Und wenn du den Schritt in diese institutionelle Welt gehst, was Breaking ja gemacht hat, dadurch, dass es olympisch wird, dann musst du da hinterherbringen und Struktur bauen. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stecken. Und gerade deswegen finde ich es auch total spannend, sich mal mit Verantwortlichen aus der Szene darüber zu unterhalten, wie weit man denn in diesen Gedanken ist. So. Also, dass die da jetzt einen Trainer suchen, zeigt mir, das soll weitergehen. Das zeigt mir auch, es gibt ja offensichtlich irgendwo weitere Gelder, die zur Verfügung stehen. Denn die werden ja jetzt nicht nur jemanden suchen, der für 3 Monate bis Olympia das macht, sondern wo da ein bisschen längere Struktur dahinter steckt. Und dann ist ja so die Frage, wie baust du daraus nachhaltig eine Verbandsstruktur auf, die dafür sorgt, dass wenn du schon in dieser Welt mitmachen willst, du es auch noch in den eigenen Händen behältst.
Das ist nicht unter. Also ich habe lange ja im Teamsport war ich ja tätig als Spieler so und als Trainer. Und dann kriegst du ja auch so ein bisschen die Amateur, also wenn man erstmal, das ist ja schon schwierig genug, so die Amateurverbandsstrukturen und da wird es ja auch mal ganz klar zwischen deutschlandweit, also diese regionalen Verbandsstrukturen müssen sich entwickeln. Wir reden ja nicht, da hat sich irgendwo in der Landeshauptstadt, klar, so fängt das irgendwo an und wird dann spinnennetzartig irgendwie versucht man es zu erweitern, aber man hofft ja, dass man sehr schnell ein Netz entwickelt, ein deutschlandweites Verbandsnetz, so dass man punktuell vielleicht dann erstmal in den großen Städten oder wo auch immer Regionalverbände auch gründen muss, um da eben auch das Ganze deutschlandweit voranzutreiben.
Und dann kannst du vielleicht auch noch einsteigen, immer an irgendeiner anderen Stelle. Köchin, glaube ich nicht. Aber vielleicht braucht es ja auch in der Verwaltungsstruktur eine Ordnung, dann auch einfach irgendwie Leute. Ich meine, eine Stellenausschreibung beim Deutschen Breakdance-Verband, wenn sie nicht gerade Trainer ist. Das könnte schon spannend sein, oder? So Verbandsstrukturen mit aufbauen.
Ja, ich muss sagen,
was gibt's denn da? Wo sind die jetzt hier? Was gibt's denn da an Kohle? Zack, ich kann mich auch. Ich habe einen Trainerschein. Trainerschein habe ich schon mal. Also.
Oh, nee.
Anna, perfekt.
Base. Base. Ich glaube, da verdienst du mehr mit
deinem. Nein, mein Zug ist da längst abgefahren. Also da habe ich eine eigene. Ich habe zwar einen sehr großen Bezug zum B-Boying, aber jetzt nicht tänzerisch.
Nee, ich auch nicht.
Ja,
ich glaube,
okay.
wir sind da alle raus, einfach.
Ey, aber was
müssen
ist denn,
andere Leute machen?
Aber Emma, was ist denn eigentlich dein Hip-Hop-Element?
ich glaube, mein liebstes Hip-Hop-Element, du sprichst auf das Instagram-Treibgut an, was Base hier in den Themenpool gepackt hat, wo die Frage war, was ist das liebste Hip-Hop-Element? Und bei mir war das ziemlich einfach und ganz klar auf jeden Fall Rap. Ganz einfach deswegen, weil das so das war, womit ich mit der ganzen Kultur überhaupt erst in Berührung gekommen bin. Also ich habe erst quasi Rap gehört und dann 2-3 Jahre später angefangen, mich mit ja, der Kultur dahinter zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ja, wie gesagt, davor hatte ich nicht so viel mit Breaking und Graffiti und DJing zu tun oder wusste da irgendwas drüber. Hm. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Also Base, ich schätze mal, bei dir ist es ja, wahrscheinlich eher Graffiti, oder?
Zu Base kommen wir gleich, dann klaue mir nicht die Überleitung. Ich kann von meiner Seite ehrlicherweise sagen, ich bin Fan der Kultur. Und natürlich ist Rap der erste Einstieg gewesen, aber wahrscheinlich auch an irgendeiner Stelle Graffiti. Und das frühe Bewusstsein darüber, dass ich einfach also vielleicht von fehlenden Möglichkeiten in jungen Jahren zu fehlendem Skill-Setup in älteren Jahren ich dann mich natürlich für den Weg entschieden habe, den ich jetzt gehe, über den ich auch persönlich sehr glücklich bin und der mir immer die komplette Bandbreite dieser Kultur nahelegt. Aber ich sehe dann auch, und das ist ja dann auch ein Punkt, an dem man immer sich auch so ein bisschen abarbeiten kann, beobachte und begleite und supporte und versuche irgendwie dann meinen Beitrag dadurch zu leisten, dass ich darüber berichte, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil es halt die Persönlichkeit, die dahinter stecken, in der Vielfalt darstellt und die wiederum dann aber auch unabhängig von Reichweiten oder von tatsächlichen Elementen und Disziplinen. Das Base anders, denn der hat ja quasi einmal durchgespielt, ne? Und für die, die uns zuhören, die schon länger wissen, wissen ja, wenn nicht, dann wäre er auf jeden Fall Rapstar geworden. Also zumindest so ungefähr, ne? Also ich glaube gegen die fantastischen, also ne, gegen die Reimer, die sind die fantastischen vier, aber sowas von eigentlich in die Tasche zu stecken. Das ist das eine. Aber es gibt ja das ein oder andere Element, das dir genauso wichtig ist, wie zum Beispiel auch Graffiti, für das du ja auch sehr oft eine Lanze brichst. Oder wie steht's? Oder bist du in Wirklichkeit ein wahrer Fan von ist Breakdance deine einzig wahre Liebe?
Sollst du nicht immer das Skript ablesen? Ich sprühe bis heute. Also, ne, also ich bin immer noch am Sprühen, ich bin immer noch ein Beatmaker, ich liebe Rap. Ich bin immer noch DJ. Ich wurde aber sozialisiert mit der Breakdance-Welle 84 in Deutschland. Ich wurde sozialisiert mit B-Boying. Und unabhängig, was ich für euch gut kann oder was ich in meinen Augen vielleicht irgendwie beherrsche oder irgendwie mache, weil mir das gut liegt, bin ich ein extremer Fan der B-Boy-Kultur, der Tanzkultur. Für mich vereint das B-Boying am meisten oder ist irgendwie verinnerlicht irgendwie am meisten die Hip-Hop-Kultur. Wenn ich meine Sichtweise auf die Hip-Hop-Kultur lebt das B-Boying am meisten.
Okay, erklär noch mal ein kleines bisschen bitte.
Ne? Da wären wir irgendwann mal beim Baum, ne? So. Aber wenn man bei unserem berühmten Hip-Hop-Baum, aber so weit müssen wir gar nicht gehen, so, ne? Aber erstens symbolisiert das B-Boying nach wie vor, also wenn man, egal ob eine kleine Veranstaltung oder eine große Veranstaltung, egal was du da siehst, das ist jetzt ja nicht, wir reden jetzt nicht von Showcases oder so, wir reden jetzt von klassischen B-Boy-Battles und da steckt es ja schon drin. So, natürlich siehst du das vielleicht auf einer Cypher oder so, beim Rap auch, aber beim B-Boy-Battle ist es irgendwie diese Magie, die da so drin steckt, irgendwie diese klassische Hip-Hop-Philosophie, wir wollen aus dieser Aggressivität eine Positivität umbilden. Also, dass wir sagen, wir sind keine Gangmitglieder mehr und wollen irgendwelche Leute überfallen mit Messern und bekämpfen uns, sondern wir sind Crewmitglieder und machen das nur noch spielerisch. Und das, na klar, würde es auch im DJ-Battle oder gibt auch Graffiti-Battles und es gibt auch natürlich Freestyle-Cypher und so, wo man sich zerflext. So, aber für mich steckt dieser Urgedanke, aus diesen Negativen etwas Positives machen, steckt für mich viel, viel mehr in dem B-Boying als in anderen Facetten der Kultur.
Klare Position, finde ich sehr gut.
Das hat mich einfach getoucht auch so, ne? Das, wo ich sage, nun, mit Tanzen kann ich nichts anfangen, aber ich kann irgendwie anders. Ich hab auch sehr gerne, und das ist, für B-Boys aufzulegen als DJ, ist es auch immer irgendeine krönende Sache, so, und das ist auch einfach geil. Also ich beneide dann auch so auf großen B-Boy-Veranstaltungen da den DJ, der für die Show die Musik machen kann, das ist schon cool, so. Und da hat man dann auch eine Verbindung zu meinen Sachen, die ich mache. Aber B-Boying an sich, wie das so gelebt wird, auch immer mit dieser Facette Battle, ist schon krass. Also im positiven Sinne, ne? Und man auch da Respekt voreinander hat, also immer wieder sieht. Also das, und da geht's manchmal anders zur Sache bei so egozentrischen Rap-Wichsern irgendwie, die meinen, sie wären wirklich die Geilen. Beim B-Boying ist das schon irgendwie, da ist am Ende des Tages auch ganz anders immer wieder Family. Also dieses Family-Ding, irgendwie, man zerflext sich mit seinen Tanzmoves irgendwie ja auch, aber irgendwie ist es dann trotzdem wieder das Family-Ding, diese Hip-Hop-Kultur, dieses Positive kommt da ganz anders durch in meinen Augen.
Ja, ich bin ein bisschen verwundert, dass nicht Graffiti Nummer 1 ist bei dir, sondern Breaking. Liegt es eventuell auch daran, weil... ich schmeiß alle schlechten, doofen Überleitungen weg, die ich jetzt mir gerade überlegt habe. Aber du hast Richtung Graffiti ein Thema gemacht, was es schon ein bisschen absurd macht, darüber zu sprechen. Und es ist eigentlich ein Doubleheader, denn dein offensichtlich dein Zweitlieblings-Hip-Hop-Element wird wieder aktiv bekämpft und man versucht es klein zu halten.
Ja, wo soll ich da anfangen? Also in unserem Script, was ich ja immer vorbereite, da gibt es einen Bericht aus Berlin. Das können wir relativ kurz halten, weil es, also nicht mal kurz, aber da wird ja auch darauf hingewiesen, dass generell natürlich der Verkehrsverbund oder die Verkehrsverbünde generell, egal ob in Berlin, für die sehen Graffiti, das Tagging und das Malen auf den Zügen draußen drin, ja nicht als Kunst oder so, sondern als Vandalismus und Schmiererei und was auch immer. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hat der Verkehrsverbund in Berlin, da gab es einen Bericht, ja auch so ein Soll zu erfüllen und muss auch versuchen, die vollgeschmierten oder vollgeteckten, vollgebombten U- und S-Bahn oder die S-Bahn-Züge sehr viel in Berlin wieder auf die Strecke zu kriegen. Und mit klassischen Reinigungsmaßnahmen hat das nicht immer so geklappt, zeitlich und punktuell oder weiß ich nicht, ob punktuell. Ich habe da so ein Video gesehen. Man ist jetzt auch auf die Spraydose oder auf die Sprühdose gekommen bei der Bahn, beziehungsweise bei dem Verkehrsverbund, die dann Sachen eben mit schnell trockener Sprühfarbe abdecken, damit es eben keine, also ja, die Flecken an den Wänden, also man schreibt auch gerne vielleicht auch gar nicht, dass von außen das mit Chemie zu buffen, sondern die Whole Cars buffen, sondern gerade das, was in den Waggons, da wo du als Fahrgast sitzt, und da ist auch in dem Bericht immer kurz erklärt, dass wenn die Tags, ich kenne das ja selber, man mischt sich da nicht einfach nur irgendeine so eine wasserfeste Farbe zusammen, sondern da packt man immer noch so ein paar andere radikale Lösungsmittel rein, damit sich die Farbe so richtig in den Lack oder in das Holz reinfrisst, und die Reinigungsmaßnahmen, die immens viel Zeit und Aufwand kosten, haben gesagt, ey, was ihr könnt, können wir aber auch. Wir kleben das sauber ab und übersprühen mit hochdeckender Farbe einfach die Tags, und der Zug kann dann irgendwie nach ein paar Stunden fast schon wieder auf die Strecke gehen und die Fahrgäste fühlen sich nicht dadurch belästigt, dass der Zug so vollgeschmiert aussieht. Jeder soll die Mittel nutzen, mit denen, das ist wie so ein Clash, wie so ein Schlagabtausch dann wahrscheinlich so. Man sagt, also als Argument sagt man ja auch, die sind dann ja auch nicht doof, oder die Recherche ist ja gar nicht so doof, ne? Umso länger der Zug fährt, umso mehr Tags wahrgenommen werden über Social Media auch und immer wieder von Leuten erkannt werden oder fotografiert werden und über Social Media eben verbreitet werden, umso länger der fährt der Zug oder der Tag oder das Bombing, umso mehr entsteht da so eine Fan- und Fame-Kultur, und da will man ja auch ran, dass man sagt, man will das vielleicht so im Keim erstecken, das heißt, bevor das Bombing und die Tags irgendwie Fame kriegen, ist es schon längst weggebufft, und dadurch erstickt man eventuell, so steht es da nicht direkt, aber so würde ich das so definieren, man sagt, man signalisiert so an den Writer oder an den Tagger, sagt so, ey, du brauchst hier gar nicht weiter taggen, das wird hier sowieso nicht publik, du taggst, wir mal entfernen sofort. So, so versucht man mit Schnelligkeit dem Ganzen entgegenzuwirken.
Emma,
ich sehe das sehr neutral tatsächlich, ich finde das irgendwie, also das ist so ein Schlagabtausch eigentlich, der da dann auch so stattfindet.
Ich finde einfach die Vorstellung irgendwie sehr, sehr witzig, dass die quasi gegen so Tags und Graffitis irgendwie dann vorgehen, indem sie selbst drüber sprühen. Also die Vorstellung ist einfach so lustig, dass da dann jemand ist, der irgendwie was gegen Graffiti hat und dann selber da drüber sprüht. Ich finde, das ist einfach ein sehr lustiges Bild. Ja, klar, ergibt es irgendwie Sinn. Es ist ja auch viel schneller, als das wegzuschrubben. Das ergibt ja total Sinn. Ich weiß nur allerdings nicht so genau, ob das so viel bringt. Also das, was du jetzt meintest, Base, dass man halt schneller ist und sich dadurch Leute denken, so okay, mein Tag hält sich jetzt nicht so lange wie davor. Ich lasse es Kann mir nicht vorstellen, dass das passiert.
So argumentiert der Verkehrsverbund so ein bisschen, ne? in dem Artikel.
Ja.
Also ist so eine Idee, wer weiß, wer den Flo so ins Ohr gesetzt hat, so dass man sagt, da könnte man mit Erfolge erzielen. Ich kann mir aber auch andersrum vorstellen, dass es dann die Tagger noch mehr anspornt, noch radikaler zu werden, noch öfters nachts oder so oder am Tag. Es werden ja, also wenn man an Berlin denkt oder andere Großstädte, ist ja nicht so, man wartet bis nachts. Also wenn man so ein paar Graffiti-Writer-Videos sieht, der wird an einer Endhaltestelle, da sagt man zum Fahrer einfach, halt die Schnauze, 5 Minuten später ist der Hohlcar fertig und das Ding geht wieder auf dem Rückweg wieder in die andere Richtung. Und da wartet, wie gesagt, da wartet
jetzt
man
weiß,
ja oftmals.
Jetzt weißt du, was Base in seiner Freizeit immer noch macht.
Ja.
letzte Haltestelle da im Süden von Hamburg. Also ich finde, das Ganze ist relativ absurd und was verwundert mich so, dass ich so ganz vergessen habe, dass es ja noch einen erbitterten Kampf gegen Graffiti gibt. Von dem ich so denke, dass der, also klar, darfst du als Behörde wahrscheinlich auch nicht einfach aufgeben. So. Die Maßnahme klingt jetzt aber so ein kleines bisschen hanebüchen, ist aber noch nicht ganz so, ich würde sagen, beängstigend wie das, was noch an anderer Stelle passiert. Denn da hast du basically ja noch was Aktuelles mit eingesammelt, was mir fast noch mehr Sorgen macht, also. Fangen wir an. Willst du
Ich kann das
einleiten. Kurz zusammen, ja, oder gebe ich noch mal aus meinem Privatleben noch einen Gedanken dazu, der mich ein bisschen schockiert hat.
Der dann kommt, wenn ich es erzählt habe. In München, wir wandern jetzt erstmal von Berlin nach München. Das gerade eben war ja so ein Artikel auch aus Berlin. Und in München geht man einen anderen Weg, was die Graffiti-Bekämpfung angeht. Da versucht man, also findet es im Hip-Hop ja auch statt. Ne? Da ist auch eine ganze Menge mit der künstlichen Intelligenz, mit einer KI oder AI, wie man es dann auch immer Englisch oder im Deutschen betitelt, unterwegs. Und die ob es die Bundespolizei ist, die Bahnpolizei, eine Soko-Gruppe. Auf jeden Fall testet man in München gerade einen KI-gesteuerten Roboterhund, der ausgestattet mit mehreren Kameras, Videos, Videoaufnahmegeräten, Nachtsichtgeräten, was auch immer, dass wenn der Hund da, den man irgendwie aus einem guten Sci-Fi-Film, der gerade aktuell ist, oder wenn man irgendwelche YouTube-Videos sieht und denkt so, oh wow, diesen Cyborg-Hund, den kenne ich irgendwo her, aus irgendeinem Blockbuster.
Genau das Ding
rennt da über das Gleisbett mit Huckepack mit ein paar Kameras ausgestattet und ja, die Graffiti-Jäger sind jetzt mit Roboterhunden und KI unterwegs, um ja theoretisch aus der Gesetzeslage heraus Kriminelle zu fangen.
Ich habe diesen Roboter das letzte Mal gesehen, als ich angefangen habe, auf Sky war es, eine Serie zu gucken, die heißt Krieg der Welten. Das ist, glaube ich, französische Serie, die dem Film Krieg der Welten, diesem Endzeit Blockbuster, also quasi die Geschichte davon nochmal erzählt. Und dort sind diese Roboter ein maßgebliches Element, weil sie nämlich die Armee der Invasoren sind, mit denen die durch die Landen ziehen und die Leute jagen. Und dann sehe ich die auf einmal im Graffiti-Video und habe mir gedacht, okay, jetzt wird's creepy. So. Nächster Schritt jeder Graffiti-Artist, den ich sehe, wird quasi so hingerichtet, wie ich es in meiner Serie sehe.
Ich kann es auf irgendeine Art und Weise, letzten Endes war es immer irgendwo Spiel mit dem Feuer. Ne? Also ich kann Writer komplett, ich bin da nicht voll drin in dem Thema, ich kann mich da total reinversetzen, sagen wir es mal so, in das Bombing, in das Writing, gerade unter dem Aspekt gesellschaftskritisch, da fängt es ja schon an, ich brauche keine Leinwand, ich brauche keine Galerie. Natürlich hat man das auch hier in Europa und Deutschland übernommen, die ersten U-Bahn beziehungsweise S-Bahn, ja U-Bahn dann eher in Amerika, New York als Hochburg wurden schon in den späten 60ern, Anfang 70ern gemacht, aber immer war die U-Bahn irgendwie ein großer Teil des Writings, wo es viele Writer ja auch sagen, du bist erst ein richtiger Writer, schimpf dich erst Writer, wenn du illegal Züge malst oder taggen gehst. Obwohl, da haben wir noch ein anderes Thema, was die Königsdisziplin des Graffiti ist, als kleiner Vorgeschmack auf noch ein anderes Thema. Aber dazu später, beziehungsweise bei einer nächsten Love and Hate mehr. Wahl der Waffen, so, ne? Es war... da hatte man sich auch immer, die Writer haben sich immer weiterentwickelt, haben Strukturen entwickelt und es gibt ja Writer, die haben eine Lehre bei der Bahn gemacht, so. Die sagen so, damit die alle Informationen sammeln können und irgendwo Schlüssel abgreifen können und Strategien abgreifen können, wie man gegen Graffiti angeht, aus erster Hand haben die das dann erfahren, so. Also so weit geht das ja schon, oder für ein Praktikum gemacht, oder wenn es eher mal die Hardcore-Variante ist, dass sie eher irgendwo einbrechen in irgendwelchen Yards, irgendwelchen Büros, um da Sachen zu klauen, mit denen sie besser im Yard zurechtkommen. Ob es ein Schlüssel sind für Abstellorte oder für Züge, Universalschlüssel oder Equipment, und wenn es nur, damit du aussiehst wie so ein Bahnbediensteter nachts, dass du nicht erkannt wirst. Ich kann es dann irgendwie nachvollziehen, wenn die moderne Technik es zulässt und man so auf die Jagd geht. Es fliegen auch Drohnen über der Stadt, um Sachen zu filmen. Jetzt kommt halt der Cyborg-KI-Robohund.
Emma, macht dir das Angst?
Ja, voll. Also, aber also generell nicht nur jetzt für Graffiti-Artists, sondern einfach grundsätzlich die Polizei mit solchen Roboter-Sachen auszustatten, macht mir natürlich, also gibt mir schon ein eher ungutes Gefühl, auch für andere Leute, die irgendwie auch so Obdachlose oder ja, einfach andere verfolgte Gruppierungen, ist schon irgendwie ein bisschen creepy.
Ich bin gespannt, wie es andersrum. Ich bin trotzdem, also das ist, da geht es ja, wenn man so Technik-Nerd ist oder so, ne? Die bedienen sich jetzt einer Technik. Ich bin auch nicht unbedingt so der KI-Fan. Das wird dann noch kommen irgendwann, wenn man irgendwie irgendwelche Filme sieht, wo man sagt so, wenn es nur Terminator ist, wo die KI quasi die Menschheit ausmerzt. Nee, so weit wollen wir gar nicht denken. Aber wenn die KI und die Drohnen und die Roboter alles, da könnt ihr auch mal in die andere Richtung gehen, was für die Writer interessant ist, wo sie quasi die KI und die Roboter-Drohne programmieren und dann in 100 Meter Höhe irgendwelche Bauwerke besprühen lassen, weil die Drohne dann sprüht, was man vorher programmiert hat. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann kommen oder geht vielleicht schon längst. Anstatt ja, da hoch zu klettern, schickt man die Drohne hoch und drückt per Knopfdruck die Sprühdose von der Drohne aus. Könnte auch mal eine interessante Sache sein, wo die Bahn oder wer auch immer dann denkt so, scheiße, wie sind die da hingekommen? Jetzt ist mein Haus voll getaggt in 100 Meter Höhe. Irgendwie in Dubai irgendwie 300 Meter hohe Plaza, irgendwie irgend so ein komischer Hightower irgendwie zugebombt von einer Graffiti-Drohne.
Ist glaube ich, auch ein lustiger Effekt dieser ganzen Sache, die dann trotzdem hier so ein bisschen creepy wirkt. So wie immer schon richtig sagt, wer weiß, was da sonst noch alles passiert. Könnte ein Katz-und-Maus-Spiel werden. Eins, dem wir hier wahrscheinlich dann aber auch in jeder Situation auf den Grund gehen. Mag das Bild trotzdem nicht von, und ich gucke mir dieses Video, das läuft hier die ganze Zeit nebenbei, von irgendwelchen Roboterhunden, die
ist schon spooky.
S-Bahn kontrollieren, alter Schwede. Das ist schon alles so ein kleines
Bisschen. Das ist der nächste Schritt, ist ja, dass dich irgendwie wie in so einem schlechten Sci-Fi-Film da so eine rollende Blechtonne auf dem Bahnsteig. Ihre Fahrausweise bitte.
Und ja, genau.
Da irgendwie die KI dann die Fahrkarten kontrolliert oder was auch immer macht.
Boah, ja, aber irgendwie. Glaubst du denn, dass irgendwann, das würde mich nochmal interessieren, dass irgendwann dass der Kampf irgendwann gewonnen ist?
Der Kampf für mich persönlich ist schon längst gewonnen, weil ich so Herzblutsachen mache, wo ich nicht sage, ich mit einer KI komme ich immer schneller, hör schneller weiter Ding. Ne? Man sagt, hier großes Tonstudio oder hier mit Autotune, hör schneller weiter, immer wieder auf neue Sphären, neue Horizonte entdecken. Da bin ich längst weg von. So, ich sag so, ich muss jetzt nicht diesen Wettkampf gewinnen, irgendwie der höchste, schnellste und weiteste zu werden. Du musst nur abschalten können. So, ne? Genau. So wie man sagt, so jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema, aber einfach mal wieder runterkommen von diesem Wettkampf oder dieser Challenge immer mit diesem modernen Ding. So. Auch wenn das da gerade nicht passt. Ich denke dann immer so, was habe ich letztens gelesen? So eine Offline-Cafés. Schon gehört die Begrifflichkeit? Oder schon mal drin gewesen? Das sind Cafés, da, wo du nur reinkommst, wenn du kein Telefon dabei hast. Um einfach mal frei von Technik zu sein.
Nichts für mich.
Aber wo tue ich denn dann mein Handy hin?
Ja, lässt es gleich zu Hause, gehst ja gleich ohne Handy hin.
Also ja, Aber da muss ich das ja richtig planen.
Also ich gehe zum Beispiel, wenn ich sprühen gehe zum Beispiel und dann habe ich ein paar Stunden Zeit an irgendeinem Wochentag oder am Wochenende, ich gehe definitiv zu 99% gehe ich immer ohne Handy aus dem Haus, damit ich komplett meine Ruhe habe.
Das klingt dann noch älter, als er ist, ne?
Also ja, ich kann das nicht, ich krieg die Krise ohne Handy.
Be offline, guys, out there. Also, finde ich voll geil. Warum habe ich den nicht erreicht vorgestern? Ich mache mein Handy jetzt regelmäßig in der Woche immer aus.
Kein Bock. Hast mich nicht erreicht.
Aber dein Job, Nico, glaube ich, lässt das nicht zu.
Nee, aber genau deshalb ist es wahrscheinlich genauso wichtig, dass ich es einfach mal mache. So. Und ich mache jetzt ein paar doofe Witze darüber. Es würde mir wahrscheinlich gut tun, das häufiger einfach mal zu tun.
Ja.
So, denn,
und eine Schallplatte hören vielleicht stattdessen.
Ja, Schallplatte hören, einfach mal Pause machen und vielleicht mich auf so ein paar Dinge zu kümmern, die mir so wesentlicher sind, die mir ein bisschen Ruhe geben, mich ein bisschen entspannen. Vielleicht auch mal Dinge zu erledigen, die ich sonst noch zu erledigen habe, die nicht so viel mit Internet zu tun haben. Wenn ich jetzt Schüler wäre, würde ich meine Hausaufgaben machen, einfach mal ohne Handy. Was ja auch etwas ist, was auch zu diesem Format gehört, wo man einfach abliefern muss. So, wenn man hier sich schon mit einbegibt und dann gegenseitig sich Songs zur Verfügung stellt. Aber da bin ich ja recht glücklich, dass ich mit euch beiden ja zwei Leute habe, die immer Vollgas geben, so, die immer dabei sind, die immer ihre Hausaufgaben machen und mitziehen. So, deswegen lasst uns doch mal jetzt über die sprechen, Emma.
Ja, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Shame on me.
Ich wollte das so geil aufbauen, wie so ein richtig ekelhafter Lehrer von damals. Und ich habe in Emmas Augen gesehen, wie sie sich wieder zurückgefühlt hat in 8. Klasse und irgendwie scheiße.
Ich habe in der Schule meine Hausaufgaben. Ich habe die immer gemacht, aber das ist schon Bullshit. Aber ich habe sie nur nicht mehr gemacht, als dann auch nicht mehr kontrolliert, als es so freiwillig war.
Bist du sonst so eine richtige Streberin gewesen? So richtig ekelhaft?
Ja.
Ernsthaft?
Und du hattest, Emma, du hattest als Hausaufgabe, oder du hast den ja immer noch, also wir holen das ja nach, du hast ja einen Song mit einem richtig geilen Titel, ne? Also Work-Life-Balance, und du hast es einfach verpennt heute.
Aber ich habe mir den Titel einfach zu Herzen genommen, weil man muss wirklich sagen, ich hatte die letzte Woche wirklich ein bisschen Overdose, was privaten Kram und beruflichen Kram anging.
Hattest keine Work-Life-Balance also?
Ich hatte wirklich keine Work-Life-Balance und heute Morgen habe ich noch dieses Skript angeschaut und war so, ach stimmt, ich muss den noch hören. Und dann hatte ich aber noch ein anderes Meeting und dann ist das komplett hinten runtergefallen. Aber vielleicht war das einfach, ich habe den Titel gesehen und es war so eine unterbewusste Entscheidung, einfach mal das nicht zu machen. Aber vielleicht rede ich mich gerade auch noch
raus. Ich bin
ja, aber das machst du relativ gut, finde ich. Das Rausreden, das funktioniert ganz gut. Kann man so machen, ist in Ordnung.
Also aber ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ich mir dann den Song angehört habe und wir da genauer drüber reden.
Jetzt mache ich wie ein Lehrer. Wisst ihr was, ihr beiden? Ihr habt heute so gut abgeliefert. Heute gibt es mal keine Hausaufgaben.
Machen
wir in 2 Wochen wieder. Mal gucken, ob wir dann noch die alte nehmen. Es war mir ein Fest, Emma Bass. Danke, dass ihr da wart.
Wenn ich es nicht verpenne, drunter zu legen, nochmal als ganz kurze Erinnerung. Für die Leute, die das hier hören und vielleicht sich es mögen, dass hier im Hintergrund immer ein Beat läuft. Den Beat, den ich diesmal gepickt habe, ist von Char the Analog Bastard mit dem Titel Summer. Ist von seinem The Louis McCrawfish Beat Tape, schon ein bisschen älter. Aber ein Typ, der so wie die Soul Brothers viel mit der SP-1200 am Rocken sind. Richtig cooler Dude. Check das aus. Char the Analog Bastard. Cooler Typ. Cooler Beat im Hintergrund. Ja, Nico, was wollen wir noch sagen?
Nix. Tschüss.
Ja.
Bis übernächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Was ich lieb. Was ich lieb. Was ich hab.